Wir sind ja mitten in der Passionszeit. Und wir wollen heute auf einen Bibeltext hören, der auch mitten aus der Passionszeit stammt. Passionszeit, das bedeutet, unser Herr Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg ans Kreuz. Und ich denke mal, keiner von uns kann recht nachvollziehen, was das für Jesus bedeutet hat. Gott und Mensch zugleich. Was in ihm vorging, als der Zeitpunkt immer näher kommt, da können wir eigentlich nur stammeln. Und so auch unser Bibeltext heute. Kaum einer versteht, was unser Herr Jesus hier eigentlich sagen will, was er wirklich sagt. Wir vermengen viel zu oft unsere Worte, unsere heutigen Sichtweisen, unsere Gewohnheiten, auch unsere Geschichte mit dem, was der Herr Jesus sagt und deuten daraus, was er wohl gemeint haben könnte. Und da muss ich mich mit einschließen. Auch ich kann heute nur versuchen, euch diesen Text verständlich zu machen. Denn eins muss klar sein. Ohne ihn, ohne Jesus, können wir gar nichts verstehen. Ob das heute unseren Ohren eingeht? Lesen wir zuerst mal den Bibeltext. Er steht in Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Da heißt es, da kam Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia, etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Da verbot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollen, dass er, Jesus, der Christus wäre. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Wenn wir diesem Bibeltext eine erste Überschrift setzen wollten, einen ersten Punkt, dann müssten wir sagen, erstens, ohne Jesus verstehen wir Jesus nicht. Ohne Jesus verstehen wir Jesus nicht. Wenn wir die ersten Verse dieses Textes lesen, dann könnten wir nämlich zu dem Ergebnis kommen, ja, was willst du denn? Jesus war doch genauso wie wir heute. In jeder modernen Gesellschaft werden Umfragen gestellt. Umfragen nach den Gewohnheiten der Menschen, Umfragen nach der Lebensweise, Umfragen nach Produkten. Und was gerade in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, Umfragen nach der politischen Gesinnung, Umfragen nach der Zufriedenheit mit der Politik, Umfragen, 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 wo wir hingucken. Unzählige viele Menschen werden beschäftigt und bezahlt, um genau das herauszufinden. Was denken die Leute im Lande? Was denken sie über Produkte? Was denken sie über die Gesetze? Was denken sie über die Politik oder über die Politiker? Unwahrscheinlich viel Geld fließt hier, das sie selber nicht erarbeitet haben. Und der Mensch ist nicht eher still, bis er weiß, was denkt der andere über mich. Und heute geht die Sache noch viel weiter. Wenn die Ergebnisse der Umfrage dann nicht das ergeben, was der Auftraggeber sich gewünscht hat, dann wird eine Riesenmaschinerie in Gang gesetzt, die noch ein viel größeres Ausmaß hat und die genau das bei den Menschen erreichen sollen, was man sich wünscht. Wir haben uns nun mittlerweile daran gewöhnt, mit Werbung zugemüllt zu werden. Das ist genau der Sinn. Und auch mit Werbung zugebrüllt zu werden. Wir haben uns daran gewöhnt, Zeitungsseiten, große Annoncen und überdimensionale Plakate an den Straßenrändern zu sehen, die uns Dinge anpreisen, die wir weder brauchen noch wollen. Und schlimmer treibt es eigentlich noch die Politik, wenn die Menschen nicht das denken wollen, was sie wollen. Dann wird eine Propagandamaschine angeworfen ohne Maßen. Und das haben wir auch erlebt in der letzten Zeit. Und ohne dass wir es merken oder ohne dass wir es wollen, werden wir massiv manipuliert. Wir werden in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung, in unserem Wollen verändert, tröpfchenweise, ganz langsam. Und nun ist die große Frage, wie ist das hier in diesem Bibeltext? Hat unser Herr Jesus hier auch eine Umfrage gestartet? Will er auch eine auswertbare Statistik erstellen, die ihm dann genau zeigen kann, wo er in den Köpfen der damaligen Leute steht? Man könnte es denken. Aber da haben wir eben unsere Gedanken ohne Jesus Christus gemacht. Denn ich hatte es ja in der ersten Überschrift gesagt, ohne Jesus verstehen wir Jesus nicht. Warum sage ich das? Weil wir nämlich in diesem Moment vergessen, wer Jesus ist. Das, was die Menschen immer gerne wissen wollten, nämlich die Gedanken der anderen. Das, was die Menschen auch am liebsten machen wollten, die Gedanken der anderen zu beeinflussen, das hat doch Jesus gar nicht nötig. Wissen wir nicht, wer er ist? Haben wir vergessen, was er vermag? Und darum möchte ich an dieser Stelle drei Verse aus dem Alten Testament vorlesen, die uns das zeigen. Psalm 139, Vers 2 bis 4. Da schreibt David: Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich liege oder stehe, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Und das ist nur ein winziger Ausschnitt aus diesem Psalm. David breitet das noch viel weiter aus und er muss am Ende kapitulieren und sagen, das ist mir viel zu groß, das kann ich nicht mehr verstehen. So ist Jesus. Ja, er ist zu groß, um es zu verstehen. Und darum blenden wir das auch oftmals aus. Wir vergessen einfach, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir von Jesus reden. Er ist der allmächtige Gott. Und unsere Fragen sollten sich an dieser Stelle von uns selbst wegbewegen. Und wir sollten hier nach ihm, nach Jesus fragen. Herr, was willst du? Und Herr, warum stellst du uns diese Frage? Darum ein zweiter Punkt. Nur mit Jesus verstehen wir Jesus. Ist eigentlich die Ergänzung vom ersten Punkt. Ohne Jesus verstehen wir Jesus nicht. Und jetzt nur mit Jesus verstehen wir Jesus. Er sprach zu ihnen, also zu den Jüngern, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Geht jetzt die Umfrage weiter? Erst die anderen, jetzt du? Ich denke, wir haben es verstanden, dass es darum nicht geht. Warum fragt aber nun der Herr Jesus die Jünger noch mal ganz konkret? Braucht er Gewissheit, dass seine engsten Vertrauten ihm glauben, wer er ist? Muss er es jetzt ganz genau wissen? Und da können wir nur sagen, nein. Nein und nochmals nein. Jesus muss das nicht wissen. Jesus muss sich das nicht erfragen. Jesus weiß es, ohne dass er die Jünger fragt. Vergessen wir das nicht. Aber warum fragt er dann? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach und ganz schlicht. Damit es seine Jünger aussprechen. Damit es seine Jünger aussprechen. Damit Petrus ausspricht. Denn es macht einen riesengroßen Unterschied, ob mir eine Sache im Kopf klar ist oder ob ich diese auch laut formuliere. Laut und deutlich vernehmbar ausspreche. Und das kennen wir eigentlich alle auch aus unserem Leben. Wie ist das denn, wenn zwei Menschen sich lieb haben? Wie ist das? Erst in dem Moment, in dem es ausgesprochen ist, in dem es erwidert ist, erst dann sind die beiden ein Paar, wenn man das mal so sagen darf. Erst dann hat die ganze Geschichte Realität. Solange sie das nur im Herzen tragen, haben sie ja womöglich ein Gefühl im Herzen, aber es ist eben nur ein Gefühl und mehr nicht. Aber wenn es ausgesprochen wird, dann sieht die ganze Sache anders aus. Dann wird es Realität. Und weiter geht es dann noch bei der Hochzeit. Erst dann, wenn beide vor der Öffentlichkeit bezeugen, ja, ich will, dann ist die Ehe geschlossen. Dann ist sie gültig. Und darum geht es auch hier. Jesus will, dass seine Jünger ihn als den bezeugen, der er ist. Der Sohn Gottes. Sie sollen es vor ihm aussprechen. Sie sollen es vor ihm bezeugen. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Nun ist es so, heute in unseren Breitengraden hat dieses Zeugnis oder so ein Zeugnis äußerlich kaum Konsequenzen. Man wird vielleicht belächelt, aber vielmehr nicht. Damals war das schon etwas anders. Damals war es gefährlich, diesen Satz auszusprechen. Und vor allem hier. Denn die Feinde Jesu hatten sich schon längst zusammengeschart. Wer einen Menschen als Gott bezeichnet, der war ein Gotteslästerer. Und für die religiöse Oberschicht war Jesus nichts weiter als ein Mensch, ein Hochstapler. So war dieses Zeugnis von Petrus für ihn selbst und auch für die anderen Jünger sehr gefährlich. Warum spricht es dann Petrus einfach und unverblümt aus? Denkt er nicht nach über die Konsequenzen, die das haben kann? Denn wir müssen ja wissen, dass die Pharisäer meistens mit dabei standen. Die Antwort nimmt uns der Herr Jesus selbst ab. Denn er antwortet nun, und in dieser Antwort liegt mehr, als wir im ersten Moment sehen. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus sagt, ja, richtig, auch wenn das hier so nicht steht im Text. Ja, Petrus, du hast recht geantwortet. Denn Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch, wie alle anderen auch. Er war nicht nur ein besonders begabter und begnadeter Redner, ein Religionsstifter, wie es heute oftmals gesagt wird, ein Lehrer oder was die Menschen noch alles so über Jesus sich erdichten. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist Gott. Aber nun sagt er noch wesentlich mehr. Und wir Menschen neigen heute oft dazu, das einfach zu überhören. Warum gibt Petrus diese Antwort? Weil er gar keine andere Antwort geben kann. Das, was Petrus hier nämlich ausspricht, ist nicht ein unüberlegtes Vorausstürmen, so wie wir ja Petrus immer kennen. Er ist ja immer der Erste, der den Mund aufmacht. Es ist auch nicht ein Fazit aus reichlichen Überlegungen. Es ist nicht eine menschlich-logische Schlussfolgerung. Nein, das ist es alles nicht. Sondern an dieser Stelle hört unsere menschliche Logik auf. Hier kommt sie nicht mehr weiter. Das, was Petrus hier ausspricht, ist eine göttliche Wahrheit, die wir Menschen nicht mehr erklären und auch nicht ergründen können. Petrus spricht hier aus, was er glaubt. Aber es ist ein Zeugnis, das er von sich aus gar nicht geben kann. Es ist eine Sache, die er selber gar nicht in der Hand hat. Später dann, da finden wir den Petrus wieder als einen menschlich logisch denkenden Menschen. Und der schlussfolgert, was es für Konsequenzen hat. Und wir sehen auch, was dabei herauskommt. Da verleugnet er nämlich seinen Herrn. Und das gleich dreimal. Das ist unsere menschliche Logik. Das ist unser Denken. Und das ist auch unser menschliches Vermögen. Oder sollten wir es lieber Unvermögen nennen? Nein, hier im Angesicht Gottes kann Petrus nur das bekennen, was Gott selbst in ihm bewirkt hat. Und Jesus sagt es, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier sehen wir einen Menschen, an dem etwas geschehen ist, was er selber nicht bewirken kann. Kein tiefgründiges Nachdenken, keine messerscharfe Logik, keine noch so unwiderlegbaren Beweise bringen einen Menschen dazu, das zu bezeugen, was Petrus hier ausspricht. Das bewirkt allein Gott. Ich weiß, dass an diesem Punkt viele, viele Christen streiken, aufspringen und protestieren. Schließlich habe ich mich ja bekehrt. Schließlich habe ich mich ja taufen lassen. Schließlich habe ich. Mag alles sein. Doch wir können gegen dieses gewaltige Wort Jesu einfach nicht ankommen. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Es ist ein Geschenk. Und was ist das für ein großes Geschenk? Was ist das für eine große Gnade? Und wie wunderbar ist doch Gott, mir kleinen, unscheinbaren Menschen, der immer wieder gepackt wird von Angst und Zweifel, mir legt er dieses große Wort in den Mund. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und er schenkt mir damit viel mehr als nur 7 Worte, denn das sind 7 Worte. Mehr als nur einen Satz. Er schenkt mir damit ein ganz neues Leben. Er gibt mir damit sein ewig gültiges Leben. Und er hat mich damit neu gemacht. Er hat mich damit rein gemacht, frei gemacht. Wir sind eigentlich kaum in der Lage, das zu beschreiben. Nur eins können wir sagen, dass es eben nicht von mir kommt. Und wisst ihr, eigentlich müssten wir Menschen doch genug haben von den Parolen der Menschen, oder? Immer und immer wieder versuchen sie selbst und die ganze Menschheit zu retten. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Wo ist das? Wo ist es? Oder wie vor 30 Jahren, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Oder wir schaffen das. Oder jetzt, wir kleben uns fürs Klima. Was ist das? Es ist nichts weiter als zum Scheitern verurteilte und oft genug erlogene, aus dem bösen Herzen der Menschen kommende Bekenntnisse und mehr nicht. Und sie haben immer nur noch größeres Leid und Angst und Tod über die Menschen gebracht. Ja, das ist es, was wir Menschen von uns aus zustande bringen und mehr nicht. Sehen wir uns die Welt an, das dürfte eigentlich reichen, um zu verstehen, hier muss ein anderer her. Hier muss Gott selbst eingreifen, hier muss Gott selbst handeln, und zwar an uns ganz persönlich. Und er tut es auch. Er tut es. Auch wenn wir das bis ins Letzte gar nicht verstehen können, was das heißt, Fleisch und Blut hat er das nicht offenbart. Und dann finden wir noch etwas Wunderbares hier. Er spricht den Petrus mit seinem Geburtsnamen an. Simon, Jonas Sohn. Er kennt uns mit Namen. Und nicht nur hier bei den Jüngern, die waren ja nur schon lange genug zusammen. Dann ist ja logisch, dass sie sich mit Namen kennen. Nein, er ruft auch einen Zachäus mit Namen, obwohl er den in seinem ganzen Leben vorneweg noch nie gesehen hat. Obwohl er nur dieses einzige Mal in Jericho war. Zachäus, komm herunter. Oder nehmen wir dann später den Saulus von Tarsus. Auch ihn ruft er mit Namen. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Und das ist mindestens genauso groß. Er weiß, wer ich bin. Und er kennt mich. Und er hat mich lieb. Ich hatte ja den zweiten Punkt überschrieben, nur mit Jesus verstehen wir Jesus. Weil nur er es bewirkt, dass wir ihn sehen können als den, der er ist. Und darum nun der letzte Punkt. Drittens, ich habe es etwas provokant überschrieben, die große Verheißung der Jesus-Versteher. Die große Verheißung der Jesus-Versteher. Als eine Folge daraus, nur mit Jesus verstehen wir Jesus. Also nun die Verheißung der Jesus-Versteher. Wer ist hier gemeint? Hier in diesem Bibeltext. Und mit dieser Verheißung, die Jesus sagt. Es hat den Anschein, dass hier erstmal nur Petrus gemeint ist. Jesus fragt zwar alle Jünger, antworten tut aber nur Petrus. Und es hat den Anschein, dass die Frage Jesu in einem Zwiegespräch endet. Eben Jesus und Petrus. Aber weit gefehlt. Denn wie antwortet Jesus? Ich hatte es ja nur schon ein paar Mal gesagt. Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er sagt zum Petrus, du Petrus, obwohl du jetzt gerade aussprichst, was du sprichst, du bist gar nicht der, der antwortet. Du nicht. Es ist der Vater, der selber hier spricht. Versteht ihr? Und so ist es bei allen Jüngern. So ist es auch bei dir und mir, wenn uns der Glaube geschenkt ist. Woran sieht man das? Petrus bekommt ja jetzt noch mehr gesagt. Alles, was du auf Erden binden wirst und so weiter. Später dann im 18. Kapitel, also zwei Kapitel weiter, da sagt nämlich der Herr Jesus genau das Gleiche zu allen Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Hier steht auf einmal gar nicht mehr Petrus allein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn was wurde aus diesen Bibelversen nicht alles gemacht? Wir können sogar sagen, eine ganze Kirche baut ihre Macht darauf aus, auf diesen Vers. Sie legt alles in die Hand eines fehlbaren, sündigen Menschen samt dem Schlüssel zum ewigen Leben. Da dürfen wir gerne sehr skeptisch sein. Nein, hier geht es um eine ganz große Verheißung, und zwar an alle, die Jesus erkannt haben. An alle, die Jesus Christus verstehen können, weil sie ihn haben. An alle, die seine Stimme hören als die Stimme des guten Hirten. Und was ist diese große Verheißung? Diese Verheißung besagt, dass er uns in der Welt gebrauchen möchte, um seinen Namen unter den Menschen auszubreiten, um sein Evangelium weiterzutragen. Diese Verheißung besagt, dass wir im Namen Jesu die Menschen von ihrer größten Last befreien dürfen, indem wir ihnen die Vergebung der Sünden zusprechen dürfen. Diese Verheißung besagt, dass unser Zeugnis von Jesus Christus in dieser Welt, und sei es noch so schwach, nicht ohne Folgen bleiben wird. Und wie schwach ist oft unser Zeugnis. Ja, der Glaube an den Sohn Gottes kann nur dann entstehen, wenn Gott es möglich macht, ganz ohne Frage. Das haben wir ja nun wirklich lang genug durchgekaut hier. Aber doch gebraucht er uns unfähige Menschen dazu. Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für eine Gnade? Wir müssen uns so oft schämen, weil unser Zeugnis für Jesus so schwach ist. Und weil wir auch selber so viel Mist bauen. Wenn es nach uns ginge, dann könnten wir ganz und gar einpacken. Ist es nicht so? Und trotzdem steht dieses Wort im Raum. Diese große Verheißung. Jesus macht es nicht an unserer Leistung fest, sondern er macht es an seinem Wort fest. Nun kennen wir ja den Petrus ein bisschen. Wir wissen, wie er als Mensch so tickt und dass ihm ganz schnell mal was in den Kopf steigt. Nun, damit er und natürlich auch die anderen Jünger es recht verstehen und eben nicht falsch, muss der Herr Jesus nun noch etwas ganz Wichtiges hinzufügen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Name Petrus ist uns ja aus dem Evangelium sehr geläufig. Und er wird bis auf wenige Ausnahmen in der Schrift, also zumindest bei uns in der deutschen Sprache, immer in Griechisch abgedruckt. Petrus. Das ist ein griechisches Wort. Und darum nennen wir ja den Petrus auch Petrus. Im Urtext steht dort das Wort Petros. Petrus. Und das bedeutet, wenn man es übersetzt, das fliegende Felsstück, das Steinchen. Und unser Herr Jesus gibt ihm diesen Namen, so wie er zum Beispiel dem Johannes und dem Jakobus den Namen Donnersöhne gegeben hat. Das Steinchen, das fliegende Steinchen, was bedeutet das denn? So ein fliegender Stein kann mächtig Schaden anrichten. Wir denken da an zerbrochene Autoscheiben oder Fensterscheiben. Wo ein Steinchen eine große Kraft bekommt, wenn es mit der richtigen Beschleunigung auf den Weg gebracht wird. Wir können aber auch zum Beispiel im Alten Testament ein fliegendes Steinchen sehen. Bei David und Goliath. Aber was kann so ein Steinchen nicht? Was kann es nicht? Es kann sich nicht alleine bewegen. Ein Steinchen liegt einfach an dem Platz, wo es zuletzt hingefallen ist. So ein Steinchen wird erst dann zu einer Kraft, wenn es jemand aufhebt und losschleudert oder losschießt. Versteht ihr, was der Herr Jesus mit diesem Namen sagt? Petrus, du bist zwar ein harter Brocken, aber die Kraft, mit der du in dieser Welt etwas bewirken kannst, die hast du nicht in dir. die hast du erst, wenn ich dich in meine Hand nehme. Diese Kraft ist nicht dein Eigentum, sie liegt allein in mir. Und wenn wir nun diese Erkenntnis in den Textzusammenhang zurückstellen, dann sagt der Herr Jesus hier noch viel mehr. Nicht nur dieses Bekenntnis sprichst du von dir selber aus nicht. Auch dein ganzes weiteres Leben hast du nun nicht mehr in deiner Hand. Deine Aufgaben in der Gemeinde, deine große Verantwortung, die Ausbreitung des Evangeliums, der Zuspruch, der Sündenvergebung und. Es liegt nicht mehr in dir. Es liegt nicht an dir. Du bist das alles nur, weil ich dich in meiner Hand habe. Ich bin der, der von nun an dich bewegt. Und uns sagt das der Herr Jesus auch an anderer Stelle. Zum Beispiel im Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da sagt es der Herr Jesus so deutlich, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. Paulus schreibt es dann später an die Galater, Galater 2, Vers 20. Ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben. Oder wir singen es auch im Lied, wenn wir das Lied singen. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. Das ist Petrus. Und das sagt der Herr Jesus dem Petrus hier. Und nun spricht der Herr Jesus hier in dem gleichen Vers auch noch von dem Felsen, auf dem er seine Gemeinde baut. Redet er hier auch von Petrus? Hier steht im Übrigen ein ganz ähnliches Wort im Griechischen. Petros war das fliegende Steinchen. Felsen dagegen heißt im Urtext Petra. Also wenn ihr mal jemanden trefft, der Petra heißt, oder sind ja meistens Damen, die Petra heißen, dann wisst ihr, was das heißt. Felsen. Oder Felsblock, der absolut unbewegliche Felsblock, die uneinnehmbare Felsenfestung. Und wir sehen schon an dieser Beschreibung, wie unser Herr Jesus hier von jemand anders spricht. Petros, Petra, das Steinchen, der Felsengrund. Was ist das für ein Gegensatz? Wo verwendet unser Herr diesen Begriff noch? Ja, ganz klar, am Ende der Bergpredigt. Im Gleichnis vom Hausbau, ich denke, wir kennen das alle, wo der Herr Jesus sagt, wer sein Haus auf den Felsen baut. Und wer ist dieser Fels? Das ist eben nicht Petrus, das Steinchen, sondern das ist Jesus Christus selber. Nur er ist dieser feste, unbewegliche und unerschütterliche Grund, auf den alle Christen in dieser Welt stehen. Nur er kann der Grund sein, auf dem die Gemeinden der Welt stehen. Und letztlich kann auch nur er der Grund sein, der durch nichts und durch niemand erschüttert wird. Durch keinen Menschen, durch keine Ideologie, durch keine Gewalt in der sichtbaren Welt, aber auch durch keine Gewalt in der unsichtbaren Welt. Sie kann nicht überwunden werden. Und darum eben auch dieser tröstliche Anhang und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Diesen Felsen räumt niemand weg. Wie ist das doch so groß, was der Herr Jesus hier sagt? Und wie wunderbar und wie tröstlich. Und darum kann es auch ungezählten Christen dieses Wort in größter Not Beistand geben. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wie kann das sein? Weil eben dieser Grund nicht ein schwacher, sündiger, kleiner Petrus ist, das Steinchen, das von sich aus nur am Boden liegen kann. Nein, es ist Jesus Christus selbst. Er ist es, der uns in seine wunderbare Hand genommen hat und bis ans Ziel trägt. Hier an diesem Felsen, da kann mein unruhiges Gewissen ruhig werden. Hier an diesem Felsen mag mein ängstlich schlagendes Herz Frieden finden. Hier an diesem Felsen bin ich sicher und geborgen bis in alle Ewigkeit. Amen. Wollen wir beten miteinander? Herr Jesus Christus, habe du herzlich Dank, was wir in deinem Wort lesen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du es uns schenkst, dass wir es recht verstehen können. Dass wir verstehen können, wer du bist. Und dass wir auch verstehen können, wer wir sind. Und dass wir dich brauchen. In Zeit und Ewigkeit. Hilf uns zu erkennen, dass wir ohne dich nichts vermögen, aber dass wir mit dir alles haben. Hilf, dass wir nach dir rufen, uns nach dir ausstrecken, in allen Lebenslagen, in allen Situationen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir das tun dürfen und dass du nur ein Gebet weit entfernt bist.